Liegt die Säule 3 Angeld auf einem Konto mit Minizinsen? Ein Wechsel lohnt sich und kostet nichts. Investiere langfristig in Wertschriften. Mit True Wealth, die Vorsorge-App mit 0% Verwaltungsgebühr.
Heute bei «Apropos» ein tagelanges Blackout zu Berlin.
Es ist eine Kälte überall. Ja. Mhm. Wir haben kein Wasser, warm Wasser, nichts. Wir können uns nicht mal eine Tasse Tee machen, nicht mal Kopf waschen oder Zähne.
Tausende Haushalte im Südwesten von der deutschen Hauptstadt haben die letzten Tage keinen Strom gehabt. Die Kühlschränke sind aufgetaut, die Lifte stehen geblieben, die Ampeln abgestellt und die Heizungen ausgestiegen.
Wenn wir geblieben wären, dann hätten wir das nicht überlebt, das Donnerstag.
Für mich ist das Schlimmste tagsüber. Was macht man tagsüber? Ne? Kalte Wohnung, ne?
Mittlerweile, ich habe kein Thermometer, aber ich denke, wir werden wahrscheinlich 15 Grad im Haus haben oder so. Ja. Also es ist schon kalt. Zum Schlafen lange Unterwäsche und auch mal gerne Jacke auf dem Sofa oder so. Und man muss sich halt auch bewegen. Also es ist schon nicht schön.
Der Südwesten von Berlin war vom Strom abgeschnitten gewesen, wegen einem Anschlag von einer linksextremistischen Gruppe aufs Hochspannungsnetz. Wie ist das möglich? Warum kann eine Gruppe mal einfach so tausende Menschen den Strom entziehen? Warum macht sie das? Und was machen jetzt Behörden? Das erzählt uns heute unser Deutschland-Korrespondent Simon Wittmer in einer neuen Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Simon ist im Dunkeln durch den Südwesten der Stadt spaziert und hat mit vielen Menschen geredet, vor allem vielen, die gefroren haben. Ich bin Alex Aregger. Hoi Simon.
Ciao Alex.
Es ist Mittwochmittag, wo wir den Podcast aufnehmen. Sag mal kurz, läuft der Strom jetzt wieder?
Ja, die Haushalte sind heute um 11 Uhr wieder angeschlossen worden, einen Tag früher als geplant. Und von dem, was ich gehört habe aus der Gegend, funktioniert das tatsächlich nach. Es gibt wieder so wenige Minuten mit Unterbrüchen, aber insgesamt kommt der Strom jetzt wieder und die Erleichterung ist natürlich riesig.
Kann ich mir vorstellen. Wie lange ist jetzt der Teil der Stadt vom Strom abgeschnitten gewesen?
Das hat angefangen am Samstagmorgen ganz früh, also heute am Mittwoch ist der 5. Tag.
Und wer hat das alles tangiert? Wie viele Leute sind da betroffen gewesen?
Ja, das sind schon sehr viele Leute gewesen. Also am Anfang über 45'000 Haushalte und zusätzlich noch 2'200 Geschäfte. Man kann jetzt da ein bisschen rechnen. Also im Durchschnitt hat Berlin 1,77 Leute pro Haushalt, also recht viel Single-Haushalt. Und wenn man das aufrechnet, kommt man auf etwa 80'000 Leute. Jetzt ist es aber so, dass die betroffenen Gegenden im Südwesten eher wohlhabend sind. Also dort hat es viel so größere Mehrfamilienhäuser, viel auch Villen. Also es ist jetzt nicht eine Single-Hochburg, also es sind vielleicht eher mehr Leute pro Haushalt als im Schnitt und da komme ich eher so auf vielleicht ja, irgendwie 80'000 bis 90'000 Leute. Also das entspricht etwa einer Stadt wie Luzern oder St. Gallen.
Du bist für eine Reportage durch den dunklen Stadtteil gelaufen, hast mit den Menschen geredet, bist auch beim Kebabstand vorbei und so weiter. Kannst du ein bisschen erzählen, wie hat das ausgesehen in so einem Stadtteil, wo einfach der Strom nicht mehr da ist?
Also im Teil, wo der Strom ausgefallen ist, ist es recht unheimlich. Das ist ein grosses Gebiet und es ist wirklich zappenduster, sehr still. Ab und zu hört man so den Schnee knirschen, weil jemand mit der Taschenlampe vorbeiläuft. Auf der Hauptstrasse fährt ab und zu ein Auto oder ein Bus vorbei. Da gibt es so einen Lichtkegel. In den Häusern flackert ab und zu ein Licht, aber sonst wirklich völlig dunkel. Es ist auch ein bisschen unheimlich, weil je weiter weg, dass man von dem Gebiet geht, wo es noch Strom gibt, merkt man, dass der Handyempfang immer schwächer wird. Und ja, und es ist halt wirklich sehr kalt. Berliner Winter sind ohnehin berüchtigt. Das ist jetzt auch der Tag durch eine Minustemperatur gewesen. Je nachdem gibt es noch so eine fiese Biese, die durchweht. Also das ist für die Leute, die dort wohnen, natürlich sehr unangenehm gewesen. Und was halt sehr speziell ist, wenn man dann richtig, also von dem Gebiet richtig Innenstadt läuft, auf der einen Hauptstrasse, kommt man zu einer S-Bahn-Station, wo genau die Grenze verläuft. Also auf der einen Seite, so von der S-Bahn, ist zappenduster. Also es hat dort, das Einzige, was noch funktioniert hat, ist ein Lidl, wo so ein Notstromaggregat hatte. Und auf der anderen Seite brummt halt das Leben. Also der, eben zum Beispiel der Kebab-Shop, der hat sich so zu einem Treffpunkt entwickelt von Leuten, die auch vom anderen Teil gekommen sind. Also der Besitzer dort hat dort auch gratis Tee verteilt und Leute bei sich aufwärmen lassen. Es hat dort auch einen McDonald's gegeben, noch ein bisschen weiter entfernt. Das ist so einer, wo man mit dem Auto hinfahren kann. Dort sind auch viele Leute angefahren und haben dort miteinander geredet, so Powerbanks austauscht. Ja, das sind wie so zwei sehr starke Gegensätze gewesen. Und dort vor dem McDonald's habe ich eine Familie getroffen, die eigentlich recht positiv gestimmt ist gewesen, trotz allem.
Wieder mal positiv überrascht, wie in so einer Krisenzeit die Nachbarschaft immer zusammenkommt. Also wir haben mit Nachbarn gesprochen, Nachbarn aber auch mit uns. Leute haben angerufen und man klopft halt schon auch mal an und schaut, ist bei euch alles in Ordnung. Das hat wirklich stattgefunden und das habe ich auch von vielen anderen Leuten gehört. Also das klappt dann in Krisenzeiten schon gut.
Wie sind die Leute allgemein damit umgegangen?
Also viele Leute sind zusammengerückt, haben sich untereinander unterstützt. Das haben mir wirklich viele erzählt, dass sie bei Nachbarn sind gelufen, vor allem bei Älteren, die natürlich manchmal ein bisschen isoliert leben. Es hat so freiwillige Truppen gegeben, die genau das gemacht haben. Von dem her würde ich sagen, ist schon zum grossen Teil sehr grosse Solidarität gewesen. Man hat sich unterstützt. Ich bin dort auch so in Notunterkünften gsi, also man hat zum Beispiel eine Turnhalle umgebaut, so mit Feldbett im Ratshaus, haben sie auch so einen riesigen Saal umgebaut und Leute untergebracht.
Du warst mal heute Morgen schon hier in der Kleeallee, haben wir dann schon dann einen Kaffee getrunken und eine kleine Suppe gegessen, aber es war alles kalt und war nur Schnee. Also, da haben wir gesagt, jetzt gehen wir hierher.
Wo ich hier reingedacht habe, mein Gott, so eine Menge Leute, die hier helfen, tun, machen, das ist schon Wahnsinn.
Aber ich muss sagen, die Versorgung hier ist wirklich, also muss ich sagen, wie exzellent. Frühstück, Mittagessen. Alle gibt's hier.
Getränke und Kaffee.
Wir konnten uns ja noch nicht mal zu Hause einen Kaffee machen. Nichts, gar nichts, nichts.
Kein Wasser, keine.
Und der tagelang.
Und dort vor allem bei älteren Leuten habe ich schon auch gewisse Angst gespürt. Das ist natürlich für die ein grosser Schritt aus der Wohnung raus. Und es hat doch auch nicht das grösste Gefühl, aber es hat natürlich doch auch Wut gegeben. Also zum einen natürlich auf die Terroristen, zum anderen schon auch über die Tatsache, dass so ein Anschlag so einfach möglich ist in Berlin.
Ich weiß nicht, was die Menschen, was die im Kopf haben. Ich sage, wir haben nur noch Verrückte in Europa und in der Welt. Nur noch Verrückte.
Macht sie das wütend?
Ja. Wir haben da nur noch eine kranke Gesellschaft.
Also da wundert man sich schon, dass Infrastruktur nicht besser gesichert wird. Auf der anderen Seite bin ich jetzt auch nicht zu verärgert, weil ja, man muss das halt auch hinnehmen, wie es ist. Es ist schlimm, dass es solche Gewalttaten gibt. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt sich beschäftigt mit der Forderung der Gruppe und wem diese Attacke gegolten hat, dann zwingt einen das ja auch mal ein bisschen darüber nachzudenken.
Es gibt eine Szene, wo es ein bekanntes Video gibt, wo sich so Wut über den Bürgermeister von Berlin entladen hat. Der war den ganzen ersten Tag im Homeoffice gewesen, und das hat viele Leute schon recht hässig gemacht. Und das ist natürlich auch ein Anfängerfehler bei so einer Krise.
Wie es dazu kann kommen, über das reden wir nachher noch ein bisschen vertiefter, aber gleich zuerst noch schnell. Aber du sagst, es ist auch so ein bisschen Wut aufgekommen. Hat es den Leuten auch ein bisschen Angst gemacht, dass man da einfach ihnen tagelang den Strom abstellen kann?
Ja, auf jeden Fall. Gerade so ein älteres Ehepaar haben mir auch gesagt, sie wissen nicht, wie das jetzt weitergeht. Und meine, viele haben natürlich dann irgendwie auch realisiert, was das alles bedeutet. Oder? Ich meine, man kann keine warme Dusche mehr nehmen, man kann keinen Tee machen. Es hat auch so ein bisschen First World Problems, aber es gewisse Leute haben auch nicht mehr das Auto können brauchen, weil das in einer Garage war mit so einer elektronischen Tür.
die Wohnung man natürlich ist, nicht können aufmachen, die Tür. Ja.
Genau. Oder die Wohnung ist völlig eingedunkelt, weil die elektronischen Rollläden nicht mehr aufgehen. Ich habe in der einen Turnhalle einen Chines getroffen. Der hat halt dann auch keinen Internetempfang mehr gehabt. Und der hat mir auch zuerst gesagt, er hätte völlige Panik gehabt, weil er einfach nicht wüsste, was los ist. Und der hat nachher damit gestartet, dass er dann so Informationen abfotografiert und auf Chinesisch übersetzt hat und das dann so in der chinesischen Community verteilt und gepostet hat. Und der hat mir dort schon gesagt, dass gerade viele von denen sind völlig aufgeschmissen gewesen, weil sie einfach, das ist nicht so im Bereich vom Vorstellbaren halt für viele aus China, dass so ein Stromausfall mehrere Tage dauern kann. Und ja, da hat man vielleicht nicht so daran gedacht, aber gerade bei Leuten, die jetzt vielleicht nicht deutsche Medien lesen, ist da wirklich viel Angst und auch teilweise auch Panik rum gewesen, zumindest in der ersten Stunde.
Der Grund für den riesigen Stromausfall war ein Anschlag auf die Hochspannungsleitungen. Was ist genau passiert?
Ja, also am Samstagmorgen sind Leute bei so einer Leitungsbrücke an und haben die Leitungen mit einem Brandanschlag zum Brennen gebracht. Das ist offenbar so in Berlin. Also etwa 99% von diesen Kabel vom Stromnetz, die sind verbuddelt, also da kommt man nicht an. Aber es gibt halt mehrere Punkte, die ungeschützt sind. Also dort gibt es nicht irgendwie einen Zaun, es ist auch nicht überwacht. Ja, die sind dort offenbar recht leicht angekommen. Später hat es dann ein Bekennerschreiben gegeben von der sogenannten Vulkangruppe. Das ist so eine recht bekannte linksextremistische Organisation. Es kursieren auch immer noch Gerüchte über eine russische Beteiligung, aber die Sicherheitsbehörden halten das im Moment für sehr unwahrscheinlich und gehen davon aus, dass die deutsche Gruppe das selber geplant und ausgeführt hat.
Du sagst, man kennt die Gruppe. Wie sind sie schon in der Öffentlichkeit gewesen?
Also die kennt man schon seit 2011. Es gibt auch einen grösseren Bericht vom Verfassungsschutz über die. Das ist so eine lose Zusammensetzung von Leuten, die immer wieder in Berlin und Brandenburg Sachen in Brand setzen. Bekannt sind vor allem Anschläge aufs Tesla-Werk außerhalb von Berlin. Dort hat es 2 Anschläge gegeben. Und nebenbei auch ganz viele so kleinere Anschläge aufs Energienetz, auf Kabelschacht in Berlin und Umgebung. Und was bei denen speziell ist, das ist nicht eine fixe Organisation mit so einem Organigramm und man weiß, wer da dahinter ist, sondern es ist eher so ein loser Zusammenschluss von Leuten. Je nachdem sind das auch nicht die gleichen, die jetzt den Anschlag gemacht haben und gewisse Frühere. Also man weiß das nicht so recht. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso die Behörden bis jetzt einfach nicht geschafft haben, die zu finden, obwohl die schon seit 15 Jahre am Wüten sind.
Was ist denn ihr Motiv, da so viele Menschen den Strom abzustellen?
Ja, die haben so ein ziemlich wirres Bekennerschreiben veröffentlicht. Sie sehen das halt so als Anschlag aufs kapitalistische System und Ökoterrorismus und so weiter und so fort. Also es wirkt dann sehr schnell so ein bisschen grundsätzlich, aber schlussendlich ist das wirklich so ziemlich wirre terroristische Fantasie. Also all die Leute, die es betroffen hat, gegen die geht es ihnen eigentlich nicht, sondern halt mehr so abstrakt gegen Staat und Kapitalismus. Aber auch wenn man jetzt da irgendwie Sympathie für die hätte, das ist einfach eine wirre terroristische Organisation.
Du hast vorher erklärt, es gibt eigentlich recht wenige so Punkte, wo man die Stromleitungen überhaupt kann angreifen kann, wo die nicht verbuddelt und nicht zugänglich sind. Dass es trotzdem noch möglich ist, wirft das jetzt auch ein schlechtes Licht auf die Behörden und die Politik? Also hat man da auch etwas versäumt?
Ja, sicher. Also ich glaube, wo man die Leitung gebaut hat, hat man einfach nicht damit gerechnet. Das ist natürlich ein Planungsfehler. Von dem, was ich jetzt verfolgt habe, so von den Aussagen auch vom Bürgermeister und der Behörden, ist jetzt das auch nicht das Problem, das sich sehr schnell lösen lässt. Also es ist jetzt schon darum, dass man da vielleicht Zäune drumherum baut, bei gewissen Punkten. Aber ja, man muss halt einfach sagen, dass das Netz in Berlin und sehr wahrscheinlich auch in anderen deutschen Städten recht einfach angreifbar ist. Das ist so gesehen ein Planungsfehler. Und sehr schnell wird man das wohl nicht beheben können.
Es ermittelt jetzt auch die Bundesanwaltschaft. Was ist da zu erwarten?
Ja, sie ermittelt wegen Terrorismus und Sabotage. Sie hoffen natürlich, endlich herauszufinden, wer hinter dieser Gruppe steckt. Aber eben, bis jetzt, obwohl die im Bericht vom Verfassungsschutz drin sind, seit Jahren hat man sie nicht ausfindig machen können. Es gibt Stand jetzt keine irgendwie Indizien dafür, dass man da eine heisse Spur hat. Also man kann nur hoffen, dass man die Leute schnell findet.
Jetzt ist die Stromversorgung in Südberlin am Mittwoch wieder angelaufen. Was denkst du, könnte es jetzt einfach so wieder passieren oder hat man schon etwas gelernt daraus? Also ist man da irgendwie einen Schritt weitergekommen?
Das kann auf jeden Fall wieder passieren. Also eben irgendwie Schutzmassnahmen für die neuralgischen Punkte in diesem Stromnetz, die wird man nicht sehr schnell können umsetzen. Das andere grosse Problem, was es halt gibt, ist also das, was so Fachleute Redundanz nennen. Das heisst einfach, dass wenn man jetzt so einen Anschlag hat, müsste es eigentlich möglich sein, dass man wie so ein zweites Netz hätte, wo man dann anschliessen kann und das Problem einfach so lösen. Die Politik ist sich auch bewusst, dass das ein Problem ist, dass das eigentlich möglich sein müsste, dass man da wie einen anderen Anschluss hat. Aber auch das kann man nicht so schnell lösen. Von dem her ist es leider so, dass das Netz einfach anfällig ist auf terroristische Angriffe und dass das auch ein Problem ist, wo man nicht schnell in den Griff bekommen.
Jetzt hört man letztendlich bei dir auch ein bisschen raus aus deiner Reportage, dass die Menschen in diesem Ausnahmezustand schlussendlich auch ein bisschen zusammengerückt sind. Was glaubst du, haben so Blackouts auch längerfristig für Folgen bei den Leuten?
Also ich glaube, viele Leute sind sich bewusst geworden, wie verwundbar das man ist. Also das haben mir auch viele Leute gesagt, dass halt die vielen Krisen auf der Welt, Gaza, Ukraine und so weiter, dass das halt weit weg ist und dass das sie erschreckt hat, dass jetzt wirklich eine Krise, wo einem halt im persönlichsten Bereich irgendwie betrifft, dass das so nachkommt. Und ich glaube schon, dass das Spuren wird hinterlassen. Vor allem auch, weil Politik jetzt natürlich schon diverse Sachen fordert und so weiter, aber weil halt schon auch irgendwie klar ist, dass man das Problem nicht schnell wird lösen können. Und ja, da gibt es schon viele, wo das irgendwie Angst macht. Später in diesem Jahr sind in Berlin Wahlen und für den Bürgermeister, eben, wo, wie gesagt, wo der erste Tag im Homeoffice verbracht hat, ist jetzt das sicher sehr schlecht gewesen. Das wird man dann sicher im September spüren.
Danke Simon für deinen Einblick.
Danke Alexandra.
Das war die neueste Folge von «Apropos» zu dem tagelangen Blackout in Südwest-Berlin. Simon Widmer hat auch eine sehr schöne Reportage darüber geschrieben, wo auch sehr eindrückliche Bilder drin hat, wo man wirklich sieht, wie das aussieht, wenn so ein ganzer Stadtteil irgendwie schwarz ist. Die Reportage verlinken wir euch gerne verlinken im Episodenbeschrieb. Produziert hat die Folge Sarah Spreiter. Ich bin Alex Arecker und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.